In einem deiner Videos, ich frage natürlich für einen Freund gerade jetzt bei diesem Thema, sagst du, täglicher Sex ist auch Prävention, weil das ganz viele positive Effekte auf den Körper hat. Kann man das auch bei Krebspatienten, das ist ja ein bisschen schwieriger, die fühlen sich manchmal nicht so oder so, das Thema wird dann auch so zur Seite geschoben, aber sollte man sich da einfach dann auch drum kümmern, selbst wenn man nicht so Bock hat?
Natürlich, wenn du jetzt die ganze Zeit kotzen musst, natürlich ein bisschen realitätsfern, aber wenn wir uns die ganzen Effekte angucken, dann würde ich das auch auf jeden Fall empfehlen. Plus, auch wenn du jetzt keinen Partner hast, sind die ähnlichen Effekte auch so, wenn du das alleine machst. Weiß ich natürlich auch nicht, aber das hat mir ein Freund erzählt.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los.
Hallihallo, herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke. Heute geht's nochmal um das Thema Krebs. Ich spreche mit Doc Felix. Doc Felix ist Mediziner, also der hat Medizin studiert, aber hat keine eigene Praxis, hat auch noch nicht im Krankenhaus gearbeitet, sondern hat sich gesagt, ey, über Social Media erreiche ich viel, viel mehr Leute, als wenn ich da jetzt irgendwo schlecht launig in einem Zimmerchen sitze und darauf warte, dass irgendwas passiert. Und das kann er wirklich wahnsinnig gut so Dinge erklären, vermitteln, Zusammenhänge klar machen, gerade auch für die jungen Leute. Wenn ich meinen Kids erzähle, ey, in so einem Eistee, da ist wahnsinnig viel Zucker drin, dann sagen die Alte halt die Klappe. Wenn Doc Felix das erzählt, dann glauben die das. Und es gibt durchaus Zusammenhänge zwischen Ernährung und Krebs, was mir total auffällt. Mit vielen Leuten, gerade mit Betroffenen, mit denen ich in den letzten Monaten geredet habe, war ein Umstellen der Ernährung oder ein bewussteres Ernähren war immer Thema. Ich sage nur Maya Singh und die legendäre Brokkolisuppe. Und ich möchte euch vorweg einfach mal so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen des weltweiten Podcast-Business geben. Also, ich sitze in Santiago de Chile in einem Hostel, also einem, naja, Bed and Breakfast, würde man sagen. Kein richtiges Hotel, auch keine richtige Jugendherberge, irgendwas dazwischen. Sehr nett alles, toll, aber Frühstückszeit. Es hat ewig lange gedauert, mit Doc Felix einen Termin zu kriegen, weil dieser Mann einfach wahnsinnig beschäftigt ist. Der hat Millionen von Followern und Abrufen auf Insta, auf YouTube, auf TikTok. Also Doc Felix, wir haben 4 Stunden Zeitverschiebung, mittags um 12, ich morgens um 8. Um mich rum, Musik im Frühstücksraum und Geklapper. Ich bitte die alle, ey Leute, könnt ihr ein bisschen leise sein? Ist jetzt ein total wichtiges Gespräch, von dem hängt die Zukunft Deutschlands ab. Felix kennt den Mutmach-Podcast natürlich genauso wenig, wie wir Boomer ihn kennen. Da würde ich mal sagen, Gleichstand. Und dann erkläre ich ihm das alles so mit Funke und der Krebsserie und was wir da so machen. Und dann sagt der Mann, Funke, bei denen habe ich früher mal ein Praktikum gemacht. Da habe ich gesagt, ey, das musst du erzählen, das will ich wissen, das machte ich total authentisch und so. Deswegen fängt das jetzt völlig stumpf an und Felix erzählt, wie er fast mal bei Funke Karriere gemacht hätte und dann doch in dieses Social Media abgeglitten ist. Ein super Typ, wir hatten Riesenspaß, hört da rein.
Okay, ja, ich bin Felix und ich bin jetzt sozusagen, habe so ganz klassisch Arzt gelernt, aber mich hat es dann sehr schnell halt zu den sozialen Medien verschlagen, weil ich wollte halt immer schon die Menschen inspirieren, gesund zu bleiben. Ja, als Arzt ist ja meistens so, dass die Leute schon krank zu dir kommen. Du kannst dann natürlich noch viel machen, aber das hat mich immer ein bisschen frustriert. Ich hatte dann noch so einen anderen Wunsch und wenn du jetzt sagst, hier von Funke, ist es ganz lustig, weil ich wollte damals Radiomoderator werden.
Nein!
Ja, und ich habe und ich habe auch ein Praktikum gemacht dann bei Radio Hagen. Hier ist von NRW Lokalradios, ist glaube ich eins der bekanntesten oder so, und habe dann hier ein Praktikum gemacht und habe ein bisschen hier dann auch gearbeitet.
Woran ist es gescheitert? Warum ist aus dir nicht was geworden?
Ist ja nicht gescheitert. Es ist ja genau das, was ich in beiden träume. Ne? Ich habe jetzt Medizin als Content, ja, und aber mein Sprachrohr sind halt die sozialen Medien. Und mache jetzt im Prinzip beides. Deswegen finde ich das ganz, ganz toll. Und damals, ja, war mein Traum immer Radiomoderator bei 1Live, ne? Also bei der bösen, gebührenfinanzierten Konkurrenz.
Natürlich.
Genau.
Aber du weißt ja zum Beispiel, Micky Beisenherz, ja, der hat auch 10 Jahre lang Radio gemacht, bevor er so richtig durchgestartet ist. Und du bewegst dich jetzt in diese Social-Media-Richtung oder hast dich da rein bewegt. Alle, die dich nicht kennen, also quasi alle Menschen so in meinem Alter, jenseits der 50, du hast wahrscheinlich mehr für die deutsche Volksgesundheit getan als ganz viele andere, weil du in sehr authentischen, zum Teil lustigen, zum Teil nachdenklichen, immer ästhetisch ähnlichen Videos Dinge erzählst, die man nicht überall erfährt. Also du legst dich auch gerne mit Nahrungsmittelkonzernen an, vielleicht jetzt nicht direkt persönlich, aber erzählst was über Zuckergehalte. Und meine Frage als allererstes, hast du dein Stethoskop umhängen?
ja, natürlich. Also ich natürlich. Mit denen.
Du, völlig
ich fange gleich an zu heulen. Wie schön du das geschrieben hast mit der Volksgesundheit. Das hat mir noch nie jemand gesagt.
Also das ist, nein, aber ich finde das total wichtig. Ich sage dir ein Beispiel. Ich sage zu meinen Söhnen, der eine fast 20, der andere fast 30, ich sage, wisst ihr schon, dass in diesen ganzen Energy und sonst wie Drinks, also alles das, was ihr da so jeden Tag, Eistee, weißt du, diese 1,5-2 Liter Tetrapacks. Ja, da steht Tee drauf, ne? Aber in Wirklichkeit ist das Zuckerplörre. Was ihr da konsumiert, da könnt ihr euch besser eine Tafel Schokolade führen. Und die, ach komm, der Alte, ey, der quatscht wieder nur. Ja, und 4 Wochen später, ja, ich glaube, also Doc Felix hat gesagt, also deine Autorität ist leider deutlich größer als die eines treusorgenden Vaters. Aber das ist super. Also wir arbeiten quasi zusammen, ohne dass du das weißt.
Das finde ich ganz toll. Sorry, wir müssen kurz da bleiben, weil du musst dir vorstellen, entweder findet man mich richtig geil oder richtig scheiße, ne? Je nachdem, aus welcher Perspektive man dann drauf schaut. Gerade halt auch mit Ärzte, das wird sich auch geteilt. Der Grund ist, ich habe halt angefangen, weil ich gesehen habe, dass die Menschen Influencern anscheinend, also wie ist das, wenn du Medizin studierst, ne? Du denkst, irgendwann bist du ein großer Arzt und dann sagst du dem Patienten, hier, tu dies und die tun das dann, aber dann stellst du halt irgendwann fest, ja, das machen die ja gar nicht, ne? Also wenn du jetzt sagst, aber doch bitte auf zu rauchen, hier ernähr dich mal gesund, sauf vielleicht nicht diese ganze Zeit diesen komischen Fake-Tea, der nichts anderes ist als eine Tafel Schokolade, dann sagen die, ja, nee, mach ich doch. Aber wenn die dann so ein Video sehen von Detlef die Soest oder Sophia Thiel, so I make you sexy, dann machen die das auch auf einmal, ja. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Dann bin ich irgendwann auch mal so ein wichtiger Arzt mit halt Stethoskop und Doktortitel und Professur und was auch immer und habe aber weniger Einfluss als die 16-jährigen Influencer auf die Volksgesundheit. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Und deswegen dachte ich, ey, dann nehme ich doch die gleichen Tools, die die Influencer nutzen, nur nutze das halt dann nicht, um irgendwie, keine Ahnung, Taschen zu verkaufen oder Eistee oder so, sondern halt einfach meine Medizin zu verkaufen das sehen halt immer mehr Leute so aus dieser Perspektive. Das ist ganz lustig. Da muss ich mich immer weniger rechtfertigen. Aber so schön, wie du das ausgedrückt hast, hat das bisher noch keiner ausgedrückt. Bin ich dir sehr dankbar.
Also bei mir musst du dich überhaupt gar nicht rechtfertigen. Sag doch mal eben, damit ich jetzt mal so in Neid versinke, wie viele Millionen User, Menschinnen erreichst du so im Monat?
Das kommt auf die App an. Also bei Instagram kann ich das ganz genau sagen, weil mir wird das jedes Mal angezeigt. Das sehe ich in meinem Profil. Das sind 3,5 Millionen in der Dachregion im Monat, alle 30 Tage. Und da, ich sag jetzt mal sowas wie YouTube und TikTok und WhatsApp ist da nicht mit drin. Also da würde ich wahrscheinlich denken, insgesamt das Doppelte wahrscheinlich.
Rums die Bums, nicht schlecht. Sag, hast du persönliche Erfahrungen mit Krebs, Familie, Freunde, weil meine These ist, es gibt eigentlich keinen Menschen auf der ganzen Welt, der keine Erfahrung mit Menschen hat aus seinem Umfeld, die irgendwann mal was mit Krebs zu tun hatten.
Ja, guck mal, schon die zweite Frage kann ich dir nicht so richtig beantworten, weil ich muss immer gucken, in welche Richtung jetzt so meine, in Anführungsstrichen, Berühmtheit geht, weil ich versuche, halt nicht zu sagen, aber natürlich kannst du genau wegen Privatsphäre. Ich finde so, Stefan Raab ist immer so ein riesen Vorbild, bei dem weiß man ja gar nichts. Ja. Aber zu deiner Frage, ja, habe ich und auch in absolut direkter Reihenfolge, so dass ich mich halt auch schon habe testen lassen. Also ich hatte schon eine Darmspiegelung, was man ja wahrscheinlich auch nicht
macht. Herzlich willkommen im Club. Ich auch.
Ja.
Mein Vater cool. Magenkrebs. Cool.
Ja, ja, mit, ja. Ich glaube, ich war da 28, 27 oder so. Und by the way, Darmspiegelung ist, glaube ich, auch, also da muss man mehr Angst vorm Zahnarzt haben. Also das fand ich jetzt wirklich schlimm. Ich musste damals noch, ich glaube, es ist jetzt auch ein bisschen anders. Ne? Da, jetzt muss man gar nicht mehr diese literweise Spüllösung trinken, sondern ich meine, das ist jetzt ein bisschen smoother. Ist es nicht so, dass sich das ein bisschen geändert hat?
Es ist immer noch ein bisschen komisch. Also für alle, die das interessiert, damit freie Sicht im Darmbereich ist, sollte man, ich glaube, 48, 72 Stunden lang zum Beispiel auf Spinat verzichten, weil dadurch die Kamera irgendwie ein bisschen getrübt wird und dann muss man halt so ganz viel wie so ein Kamel so eine Lösung trinken, damit das einmal alles so durchgespült wird. Ich habe das, ich glaube, vor 2 Jahren das letzte Mal gemacht und ich freue mich immer total, wenn der Doktor dann hinterher sagt, so komm hier, sieht alles prima aus, in 2 Jahren sehen wir uns wieder. Hast du das Gefühl, dass mit deine Ernährungsneigung, Männer mit Ernährungsneigung, dass das auch sowas Präventives hat? Also ich gestehe, ich bin manchmal auch ganz schön paranoid und denke, oh, ich will das jetzt nicht kriegen und jetzt ernähre ich mich mal lieber gesund.
Ja, das ist ja bekannt, ne? Also dass sowohl jetzt gehen wir mal auf den Darmkrebs jetzt ein, dass wenn du zu wenig Ballaststoffe isst, zu viel Zucker, wenn du zu viel Alkohol trinkst oder zu viel rotes Fleisch isst, dass du da halt immens dein Risiko halt erhöhst, an zum Beispiel Darmkrebs zu erkranken. Also das ist auch was, wie soll ich das sagen, es ist immer nicht so leicht, Leuten zu sagen, gesunde Ernährung ist nun ja halt auch gesund, weil die wollen halt immer Beispiele sehen und Zahlen haben und so, obwohl unser Gehirn kann auch nicht so viel mit Zahlen anfangen. Aber das denke ich nicht nur so, sondern das ist halt ein Fakt. Ja, ich muss sagen, in meine normale Art von Medizin, die ich jetzt auf meinen sozialen Medien versuche zu rüberzubringen, ist jetzt auch gar nicht so defizitorientiert, dass ich sage, hey, mach das mal, sonst stirbst du, sondern du wirst dich halt auch besser fühlen, leistungsfähiger sein, besser aussehen. Ja, also diese ganzen egoistischen Sachen, und es geht jetzt gar nicht darum, dass du einfach möglichst lange, aber dafür ohne Genuss lebst, sondern es geht darum, dass du jetzt schon besser lebst und natürlich dann auch das Risiko, dein Risiko senkst. Jetzt, bevor du mir wieder, du bist ja so ein Journalist, du stellst immer so viele spannende Fragen, aber ich will noch ein paar andere Sachen erzählen. Die fallen mir auch ein. Ja, ich hoffe, das ist ein bisschen okay.
Absolut.
Die Kommunikation zwischen Arzt und Patient. Ich glaube, das ist so auch so ein zentrales Element, wo wir unfassbar viel arbeiten müssen. Ich glaube, Ärzte vergessen das ganz schnell, wie es ist, Patient zu sein. Ja, wenn du halt der Experte bist und die ganze Zeit das Gleiche erzählst und wo ich jetzt meine Darmspiegelung, also das habe ich auch noch niemandem erzählt, das ist jetzt live hier das erste Mal, also ich hatte so eine Darmspiegelung und man muss ja diese Spüllösung trinken und man kriegt da 2 Tütchen, die muss man einfach ineinander schütten und umrühren und Wasser rein. Also eine ziemlich simple Zubereitung und das hat mir damals der Arzt erklärt. Und ich habe das wirklich über 5 Minuten nicht verstanden. Ich so, wie einmal, Beutel 1, reiße ich dir jetzt auf und dann, oder erst Wasser oder so, weil ich hatte halt so Angst, dass ich Krebs habe, dass ich es einfach, ich konnte es halt einfach, ich habe es nicht gerafft. Es ist wirklich
Blockade.
Ja, also als hättest du 2 Ahoi-Brausetüten und würdest sie in Wasser packen, ja. Ich habe es wirklich nicht geschnallt. Und dann ist die Reihenfolge wichtig und dann, wie schnell soll ich das denn trinken und ich glaube, in diesem Moment, wo du Angst hast, da bist du einfach nicht empfindlich und es ist halt lächerlich. Auch das ist wiederum ein Grund, warum viele Ärzte halt auf den sozialen Medien sein sollen, weil ich erreiche ja die Menschen jetzt nicht in dieser angstvollen Situation im Wartezimmer oder so, sondern ich erreiche die ja, wenn die zu Hause auf der Couch sitzen, auf dem Klo sitzen, beim Frühstück, also wenn die so richtig affin und offen sind für diese Gesundheitsthemen. Und ich erinnere mich noch wirklich sehr gut, vor allem, das war sogar ein Arzt, den ich persönlich kannte. Also wir hatten sogar schon ein gutes Verhältnis. Aber ich habe es nicht verstanden, was der mir sagen sollte mit diesen komischen 2 Lösungen. Ja, und ich glaube, das können viele Leute verstehen, dass wenn man wirklich Angst hat, sind die wirklich die einfachsten Sachen schwer zu verstehen.
Und da muss ich dich bestätigen, obwohl ich als kritischer Journalist ja eigentlich was dagegen sagen müsste. Professor Jalli Zehuli, der ist hier an der Charité in Berlin, also der ist einer der weltweit führenden Krebsexperten, was so Gebärmutter und solche Sachen angeht. Den habe ich gefragt, Jalli, was ist das Wichtigste in der deutschen MedizinerInnenausbildung? Und Jalli sagt, Kommunikation. Es geht nicht darum, dass die noch irgendwo irgendwas lernen, was du sowieso nachschlagen kannst oder im Zweifelsfall irgendwo erfragen kannst, sondern der Umgang mit dem Patienten, der geht total verloren. Zweites Beispiel, Professor Walter Möbius, inzwischen in seinen 80ern, war der Leibarzt von Helmut Kohl, begeisterter Gerätemediziner aus Bonn, der fährt immer wieder nach Afrika, nach Asien, nach Südamerika, um mit Schamanen sich zu treffen und zu gucken, wie die arbeiten. Und der sagt, ja, die haben zwar keine Antibiotika da im Dschungel und wenn die eine Entzündung haben, ist schlecht, aber was der Schamane macht, ist dem Patienten, der Patientin das Gefühl zu geben, ich kümmere mich um dich. Also dieses Ritual, egal ob das jetzt Singen oder Tanzen oder Qualm oder sonst was ist, das geht nicht darum, dass das jetzt unmittelbar heilt, aber du hast beim Patienten, bei der Patientin diesen Eindruck, boah, das passiert jetzt nur für mich. Ja, also da kümmert sich jemand. Ja. Und dieses Gefühl, du bist aufgehoben, da kümmert sich jemand, der interessiert dich, ist für den Heilungserfolg extrem wichtig.
Ja, ich und insofern ein bisschen
rennst du offene Türen ein. Los, geh rein.
Ich hoffe, es ist wirklich so, als würde ich dich die ganze Zeit unterbrechen, weil ich weiß jetzt
über Internet. Nein, tun wir gegenseitig.
Erstmal dadurch, dass jetzt auch die künstliche Intelligenz kommt, wird alles das, was wir wissen und diese ganzen Daten sowieso einfach nicht mehr so wichtig werden. Weil wenn ich jetzt ein radiologisches Bild sehe und bin jetzt ein Radiologe, ich bin 55, ich habe irgendwie 30 Jahre Erfahrung. Ja, eine künstliche Intelligenz hat wahrscheinlich 1 Million Jahre Erfahrung, hat alles schon gesehen. Und also diese Berufe, die werden sich einfach radikal verändern. Und was ich auch witzig finde, ist im Moment ja seit Corona gibt es ja zunehmend Interesse und aber auch Kritik an der Wissenschaft. Und vieles wird falsch verstanden, sowohl, also ganz explizit will ich da jetzt mal die Ärzte und die Wissenschaftler angreifen mit dieser Forderung, sage ich jetzt mal. Yes. So, was wird falsch verstanden? Ja, es gibt ja die Evidence-Based Medizin und da versucht man Forschungskriterien so zu wählen, dass es unabhängig ist von der Person, von dem Geschlecht, von allen möglichen Sachen, um wirklich zu sagen, okay, es liegt jetzt daran. Es liegt jetzt nicht daran, dass das der tolle Arzt gemacht hat und es liegt auch nicht daran, dass du jetzt irgendwie Veganer bist und sondern es liegt wirklich an dem Medikament. Und dadurch verlieren wir ganz viele Sachen, die aber wissenschaftliche Tatsachen sind. Und ich will dir jetzt ein ganz spezielles Beispiel geben. Zum Beispiel die Doppelverblindung. Also du machst Studien jetzt Medikamentenstudien, dass sowohl der Teilnehmer nicht weiß, ob er in der Placebo-Gruppe ist oder in der Wirkstoffgruppe, als auch der Versuchsleiter, also der Arzt. Weil wir wissen, dass der Placebo-Effekt wirkt ja bei den Patienten, genauso wie auch die Erwartungshaltung des Arztes ja auch wirkt. Und das klammert man ja einfach immer in diesen Studien aus. Was ja der Beleg dafür ist, dass es eine wissenschaftliche Tatsache ist, dass dieses Verhältnis ultra wichtig ist. Und das lernen wir aber nicht, sondern wir gehen halt einfach nur auf diesen blöden Wirkstoff ein und denken nicht, natürlich ist es was anderes. Ich habe zum Beispiel in der Corona-Zeit habe ich ganz viel geimpft und ich bin überzeugt, dass die Leute, denen ich das halt noch mal ein bisschen mehr Zeit genommen habe und die Angst hatten und denen ich das erklärt habe, dass die weniger Nebenwirkungen hatten, was jetzt Schmerzen
auf jeden
oder so, als die anderen. Oder also das ist einfach eine Tatsache, dass die Erwartungshaltung des Arztes genauso wie das ganze Setting einen Einfluss haben kann auf die Heilung. Und das ist ein Riesenproblem in der Evidence-Based Medizin, weil es ist ja ein Fakt, aber irgendwie ein Fakt, auf den man ja irgendwie nicht guckt. Ja, das,
so ist es.
Das verstehe ich auch eigentlich gar nicht, wie halt ja auch der Placebo-Effekt. Der Placebo-Effekt wird in jeder guten Studie untersucht. Es gibt immer die Versuchsgruppe, die Placebo-Gruppe und noch eine Kontrollgruppe. Wie kann es dann sein, dass wir uns nicht in dem Medizinstudium um den Placebo-Effekt kümmern, wie wir den auslösen können? Und da gibt es ja auch Studien, ne? Da gibt es ja Studien, dass ist halt auch ein bisschen gemein, ja. Also der Placebo-Effekt wirkt halt besser, wenn das vom Chefarzt kommt und der dich behandelt, als von dem Krankenpflegeassistenten oder so. Das ist halt irgendwie gemein, aber
oder der Geschmack halt, der so Medizin. Der Geschmack der Medizin. Es muss so ein bisschen bitter, so ein bisschen unangenehm schmecken, dann wirkt es besser. Wenn das nur nach Zucker schmeckt, dann wirkt das nicht. Das muss so ein bisschen muss es beißen oder brennen oder so.
Ja, oder du bist halt beim Chiropraktiker oder beim Masseur oder beim Physiotherapeuten und es knackt. Da denkst du, okay, jetzt ist es wieder, es muss knacken und jetzt ist es wieder. Ich finde
das auch, ja. Wir machen eine App zusammen, die Knack-App, weißt du, die kannst du immer so einspielen im richtigen Moment und, oh, boah, das hat mir total geholfen. Felix, lass uns nochmal zu deinem, entschuldige.
Ja, also ich will nochmal ganz kurz sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass irgendwie Chemotherapie Blödsinn ist oder so, ich will nur sagen, zusätzlich zu der ganzen,
so ist es,
die wir schon machen, müssen wir wieder die ursprüngliche, ne, wie, wo du sagst, der Schamane und so weiter, der ist ja da nicht da, um irgendeine Wunderheilung sich anzugucken, sondern der ist da, um zu gucken, wie der diese Doppelverblindung und den Placebo-Effekt nutzt. Und das wird er besser nutzen als unsere Ärzte, weil wir die ja nicht haben. Aber wenn wir jetzt beides kombinieren können,
so ist es. Und der Schaman ist der Kommunikator. Das kapiert man immer nicht. Man denkt, der ist die Medizin. Nee, ist er nicht. Der ist der Vermittler. Aber du bist auch ein bisschen Schamane, wenn ich das mal ganz, also ich meine das gar nicht böse. Nein, ohne Quatsch. Weil ich habe dir von meiner Frau erzählt, Positivpsychologin, also gelernte Psychologin, die übrigens auch sehr evidenzbasiert hier an der Humboldt in Berlin, die sind auch so total zahlengläubig, inzwischen Freundin der positiven Psychologie, da kennst du dich ja auch ein bisschen aus und die Tatsache, dass Menschen sich mehr um ihr Essen kümmern, hat eine zusätzlich hilfreiche Wirkung. Also zum Beispiel, du hast in deinem Balkonkasten hast du das Basilikum wachsen, das du dir dann hinterher auf Tomate Mozzarella drauf machst. Dann hast du das Gefühl, dich besser zu ernähren, auch wenn du das wahrscheinlich wirkstoffmäßig gar nicht so ganz richtig nachweisen kannst. Aber das Gefühl, ich tue etwas für mich, ich bereite mein Essen selber zu, ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt Linsen einlege und mir ein schönes Dahl oder sowas mache oder ob ich eine Tiefkühlpizza in den Ofen schiebe. Also das, man nennt es Selbstwirksamkeit, ne? Dieses Gefühl, ich kümmere mich, macht Ernährung schon mal besser. Teilst du das? Merkst du das an dir selber auch oder an Feedback von deinen Fans?
Ja, zu 100%. Also da muss man natürlich noch mal kurz auch in den Alltag von den Leuten gucken, weil es werden ja Leute sagen, hey, ich habe hier so viel zu tun und dann geht das alles nicht. Es geht ja nicht darum, dass du das jeden Tag machst mit dem Basilikum, aber vielleicht, dass du dir mal am Samstag dafür Zeit nimmst, ne?
Genau.
Das kann ich absolut teilen. Und wenn wir jetzt auch bei der positiven Psychologie sind, wir haben häufig wenig Wertschätzung für uns selber und sehr viel Wertschätzung für andere. Ja, also wenn ich mit Menschen spreche, dann sagen die meistens, ja, für mich alleine zu kochen lohnt nicht.
Man kennt es so gut. Ja.
Und vor allen Dingen, wir haben ja jetzt mittlerweile Konservierungsmethoden, wie zum Beispiel einen Kühlschrank, den wir vor 300 Jahren wahrscheinlich noch nicht hatten. Also du kannst auch was kochen und dann 3 Tage davon essen. Das ist ja alles
abgefahrene okay. Sachen gibt's ja.
Und was ich da auch empfehle, einfach mal dieses Experiment zu wagen, sich selbst so zu behandeln, wie man auch einen Gast oder einen Freund oder von mir aus auch den eigenen Hund behandeln sollte. Ne?
Das kann ja nicht sein.
Ja. Ich war Samstag, ja, damit du mal weißt, wie so ein klassischer Samstag von so einem riesen Influencer mit über Millionen Follower aussieht. Ich war natürlich einen neuen Halsband für meinen süßen Hund kaufen. Ja, so war mein Samstag und ich liebe das. Ja, ich finde es total teuer.
Herrlich.
Ich hab reingezogen, voll toll. Und ich war dann in so einem Laden, der hieß Zoo und Co. oder so. Und die hatten 500.000 Millionen verschiedene Arten von Hundefutter. Ja.
Ach du Scheiße.
Also die verrücktesten und alles irgendwie natürliche Sachen und die waren so unfassbar teuer und so so verpackt und ich wusste, die Hälfte der Leute würden das selber, also ne, wenn die sich selbst so behandeln würden wie ihr Hund, ja, und nicht dann morgens dann sofort wie das Zuckerzeugs essen, sondern wenn die, du kannst auch mal das andere Rezept-Experiment machen, das würde ich jetzt nicht empfehlen, aber wenn du jetzt einfach mal deinem Hund das zu essen gibst, was du isst, dann würden die meisten, glaube ich, sagen, das ist ja die krasseste Tierquälerei. Und dann gehst du noch nicht mal mit deinem Hund irgendwie raus, sondern setzt ihn den ganzen Tag irgendwie vor den Computer. Das kannst du nicht machen, ja. Aber mit uns ist das ja irgendwie möglich, ne?
Und du bekochst deinen Hund, oder?
Nee, also ich versuche das zu reden jetzt. Also die hatte jetzt, sie hat blöderweise jetzt so, ich weiß nicht, ob die Gift gefressen hat oder so. Wir waren ein bisschen krank auf jeden Fall und da mussten wir sowas Magenschonendes. Dann habe ich dann so ein Reis. Also es war auch so ein Kochbeutelreis tatsächlich, weil also man braucht halt Magenschonendes und so ein bisschen Hühnchen. Das hatte ich ihr tatsächlich gekocht. Aber normalerweise kriegt sie das ganz normale Trockenfutter, wo man auch wohl eine Futterberatung hat und so. Also das ist nicht das ganz normale Trockenfutter, was mein Hund noch vor 20 Jahren gegessen hat. Wahrscheinlich ist es genau das gleiche, nur halt mit dem ganzen Schamanenzauber. aber es ist wirklich verrückt, wie wir mit anderen umgehen, aber dann selber halt dann, also lustigerweise, ich habe ein Halsband da gekauft und mir dann einen Döner geholt. aber dann das mal für meinen Hund. Also, ja. Hätte ich den Döner den Hund gegeben hätten und dann hätte ein Foto davon gemacht, da hätte ich aber Schimpfe bekommen, ja.
Absolut. Lieber Felix, eines deiner Lieblingsthemen ist Zucker. Ich glaube, es gibt so den ein oder anderen Nahrungsmittelkonzern, der das jetzt nur mit mäßiger Begeisterung verfolgt. Und es gehört so zu den Volksweisheiten und ich weiß nicht, ob das medizinisch gedeckt ist, aber Zucker, einfache Kohlenhydrate befeuern oder begünstigen zum Beispiel bestimmte Tumorsorten. Stimmt das? Weißt du dazu was?
Also war ein ganz emotionales Thema natürlich.
Ne? Schon, ne?
Ja, weil, also ich müsste da jetzt nochmal ganz genau nachgucken, um zu sagen, worum es da jetzt, wir reden ja jetzt wahrscheinlich, meinst du, von industriellem weißem Zucker. Absolut. Aus Zuckerrüben. Ja. Den essen die alle zu viel. Wenn wir jetzt, also indirekt auf jeden Fall ja, das ist eine ganz klare Antwort, schon allein dadurch, wenn du zu viel Zucker isst, dann wirst du übergewichtig und übergewichtig, dann bist du wieder korreliert mit Krebs und diese ganzen Nummer, es werden Entzündungen ausgelöst und. Das heißt indirekt auf jeden Fall, wenn du jetzt, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, Usain Bolt, der Zucker isst, aber irgendwie am Tag 8000 Kalorien verbrennt, vermutlich weniger, ja, muss man dazu sagen. Und es gibt bestimmte Krebsarten, da wird im Moment ein bisschen, also ich glaube, ich hoffe auch vermehrt dran geforscht, die sich so mit der Ketose beschäftigen. Also es scheint so zu sein, dass es Krebsarten gibt, die Zucker als Nährstoff brauchen und ohne Zucker halt kaputt gehen. So, das ist aber halt, das sind halt Einzelfälle, ne? Also wenn du jetzt einfach Krebs hast und du hast, ich esse jetzt keinen Zucker und so, es zeigt aber halt, wie dass unsere Ernährung halt auch während der Therapie eine Rolle spielt.
Ganz
da,
genau.
Da denke ich auch wieder an Yes We Cancer, da waren wir auch da hatte ich einen Talk, das war ja, war das im September, im Herbst auf jeden Fall, ne?
Ja, genau, hier in Berlin.
War im Herbst, da hatte ich einen Talk mit einer Kollegin, die hatte auch eine Chemo und hatte ganz schlimme, also so Brechdurchfall hatte die, ne? Aber ich glaube auch nicht nur durch Chemo, sondern halt durch die Mischung aus Chemo und Krankenhausfrühstück, weil es da halt immer nur weißes Toast gibt. Die hat nichts anderes gemacht, außer Haferflocken morgen zu essen und hat dann dadurch halt ihre Symptomatik halt auf null gesenkt. Und das ist halt eine ziemlich lustige Geschichte, weil wenn du dir überlegst, diese ganzen Symptome, die sie hat, wie man die medikamentös lösen könnte, ne? Durchfall, Erbrechen, das ist natürlich Stimmungsschwankungen, Bauchkrämpfe und so. Und da würdest du 5 Medikamente nehmen oder du isst halt Haferflocken. Ne? Das war halt es klingt so lächerlich und irgendwie so ein bisschen nach Schwurbelei oder so, aber es ist ihre Erfahrung und es deckt sich natürlich vollkommen mit den Ballaststoffen in den Haferflocken, wie die aufklapsen, dass du dir halt ein bisschen mehr Zeit dir zum Kauen nimmst, das ist natürlich eine ganz andere Nummer, als wenn du halt das Krankenhausessen isst. Und dein Körper reagiert darauf.
Der Marktwirtschaftler, der Kapitalist sagt dann ja auch völlig zu Recht, Entschuldigung, Haferflocken sind eine viel zu einfache Lösung. Wenn wir 7 Medikamente geben, dann schaffen wir 10 Arbeitsplätze in Deutschland. Wir sind da auch ein bisschen Gefangene unseres eigenen Systems, weil die einfachste Lösung, die billigste Lösung, davon profitiert am Ende, nur der Haferbauer. Und wir sind da halt auch ein bisschen Opfer unserer eigenen verrückten Gesellschaft.
Ja, ich weiß aber nicht, ich muss sagen, ob ich da einfach eine zu rosa-rote Brille habe und du bist da oder du zu kritisch als Investigativjournalist bist oder so. Ich denke da meistens dann häufig an die guten Sachen. Ich glaube, das ist eher ein Missverständnis als aber ich weiß es wirklich nicht. Also ich bin als Arzt ist es für mich sehr, sehr schwierig, Kooperationen zu machen, wegen Werbeverbot und so. Und hatte auch immer die Wahl, versuchst du jetzt möglichst keine Kooperation zu machen und dann sozusagen total neutral zu sein. Aber mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders. Mittlerweile denke ich an, wie soll ich das sagen? Also meine Mission, dass ich möglichst vielen Leuten zeige, wie geil ein gesundes Leben ist. Kann ich die besser lösen, wenn ein kaufkräftiges Unternehmen dahinter steht, wie irgendwie die AOK oder so oder keine Ahnung, irgendein Lebensmittel-Einzelhändler oder schlechter? Und dann lüge ich und sage ich schlechte Sachen und so. Und
klar.
Deswegen nochmal, also ich weiß jetzt nicht, ob wirklich so viele böse Menschen dahinter stecken oder ob es einfach so Unwissen ist und halt auch über Jahre. Also ich glaube, die Medizin, die hat sich halt so entwickelt, dass wir ja über Jahrtausende nur Schamanerei hatten, sage ich jetzt mal. Mhm. Wir hatten unwirksame Verfahren, aber haben die Ärzte hatten immer einen guten Ruf. Ja, obwohl die damals mit Aderlass und so weiter wahrscheinlich mehr Schaden medizinisch angerichtet haben, als gelöst haben. Ne? Und dann kam irgendwann die Evidenz-Based-Medizin und hat gesagt, okay, wir machen jetzt wirklich Wirkstoffe. Und wir sind immer noch in dieser Phase, glaube ich, wo einfach gedacht wird, okay, der bricht, ich habe da ein Mittel gegen, das haben wir gelernt, auf den einzureden und Ernährung und so weiter, das habe ich ja, das ist ja auch nicht Teil des Medizinstudiums. Ich weiß nicht, ich denke, das kommt eher aus so einer Richtung, als dass jetzt wirklich, ich weiß jetzt nicht, so Bosse so an diesem langen Schreibtisch sitzen und überlegen, wie können wir möglichst viele, also ich weiß es ja nicht, ja, vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen naiv.
Okay, ich mag dich unheimlich für diese Naivität, weil, nein, ich meine das völlig unzynisch, weil ich glaube, das ist unsere Zukunft. Ich kann dir nur, und das ist auch evidenzbasiert, sagen, Big Tobacco, also die Tabakunternehmen, und davon gibt's ja nicht so riesen viele, haben über Jahrzehnte lang Studien unterdrückt, gefälscht, Universitäten finanziert, gesponsert, einfach um die Gefahren des Rauchens, die völlig klar sind, geringer erscheinen zu lassen. Big Carbon, also Mineralölkonzerne, wissen seit 50 Jahren vom Klimawandel und haben alles getan, um weiter ihr scheiß Benzin überall zu verkaufen. Und sorry, ich weiß, das wird jetzt manche nerven, aber Big Sugar gibt's natürlich auch. Also Ernährungskonzerne wissen auch, wenn wir überall Zucker reinschmeißen, dann verkauft sich der Kram besser. Und man weiß es von den ganzen Studien, Softdrinks und so weiter und so fort. Also es gibt ein milliardenfaches Interesse, weiter zuckerhaltige Dinge zu verkaufen weltweit, obwohl man weiß, dass es nicht gut ist. Und das ist dann eben auch eine Konstellation, mit der so Menschen wie du zu tun haben. Ja, du hast ja da schon auch mächtige Gegner ausgesucht. Und es gibt einfach Getränkekonzerne, die weltweit operieren, die würden alles dafür tun, um ihre Konkurrenz im Supermarkt aus dem Regal zu schmeißen oder weiter nach hinten zu räumen. Und das passiert auch. Und dem darf man sich auch nicht verschließen. Aber das nur am Rande. Ich meine, wir werden jetzt hier richtig grundsätzlich. Ich brauche zum Schluss
dann lass mich doch noch eine.
Ja, komm
raus. Das lass mich noch eine grundsätzliche Sache dann sagen. Also ich will gar nicht sagen, dass es nicht so ist. Ich will nur an die Eigenverantwortung von irgendjemandem, also von jedem hier appellieren, weil mein Lieblingsgetränk ist halt Leitungswasser oder Wasser allgemein. So, ich trinke auch gerne
einen Unterschied, Bier. Schmeckst du einen Unterschied, je nachdem, in welcher Stadt du bist?
Ja, es gibt Hagen Menschen, hat mit Abstand das beste Leitungswasser und zum Beispiel in Köln ist das Wasser absolut ekelhaft. Also da ist so viel Kalk drin und finde ich ganz schrecklich. Aber bei mir auch irgendwie, ich habe auch das Unterschied, auch aus unterschiedlichen Etagen bei mir schmeckt es anders irgendwie. Vielleicht ist das eher ein schlechtes Zeichen, was den Rohre angeht. Ja.
Aber die Bleirohre austauschen,
ja,
man weiß genau. Es nicht.
Aber ich sag jetzt mal Eigenverantwortung. Wir sind immer noch diejenigen selber, die sich Sachen bei uns im Mund stecken. Das hassen alle Menschen, sondern die sagen lieber, es ist ja Nestle.
Die böse Industrie, klar.
Genau, die haben ja auch damit vermutlich recht. Die Sache ist, wenn du dich darauf konzentrierst, machst du die groß und wenn du dich auf dich und deinen Einflussbereich kontrollierst, machst du die halt klein. Und das versuche ich halt immer so ein bisschen mitzugeben. Aber vielleicht muss ich mich auch ein bisschen in Acht nehmen, weiß ich ja nicht. Vielleicht findet man mich irgendwann mal ohne Gebiss und Fingerabdrücke an irgendeinem Strand liegen.
Ja, und ohne Kopf vielleicht auch. Also da sind wir bei diesem Thema Werbeverbot für Zucker in Kinderkanälen, Kinderfernsehen und so weiter und so fort. Gut, aber das führt jetzt zu weit. Zum Schluss möchte ich von dir noch wissen, wie stehst du zum Fasten, zum Heilfasten, zum Intervallfasten? Hältst du das für eine präventiv schlaue Art, sich zu ernähren?
Absolut. Absolut. Ich bin generell auch ein Freund von sehr kurzen, sehr radikalen Änderungen. Einfach mal so eine Challenge zu machen. Sowas wie, mach mal 2 Wochen vegan oder so. Mach das einfach mal, ja. Das ist total gut. Eine andere Philosophie ist natürlich, die teile ich auch, hey, ändere immer nur eine Sache, ne, dann fällt es dir nicht zu schwer. Da muss sich natürlich jeder selber sehen. Diese Fastnummer finde ich ziemlich geil, weil ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also ich faste zum Beispiel ab heute wieder Koffein. Ja, das ist ja auch eine Form von Fasten. Und ich bin ultra müde und ich sag das mega ab, ja. Ja, genau, könntest du nicht, ne?
Wie lange machst du?
Ich denke, 4 bis 6 Wochen mache ich das.
Boah, ich kriege da immer Kopfschmerzen so nach 2-3 Tagen.
Das kann durchaus passieren. Ich Gott sei Dank nicht, sondern ich bin nur genervt und ein bisschen müde. Aber es hat dann den Vorteil, dass Kaffee dann auch wieder besser wirkt. Und wir genießen alles wieder ein bisschen mehr. Also wir wussten natürlich ja damals noch, dass Fasten halt irgendwie uns auch so ein bisschen wieder einnordet, ja, und die Fastenzeit geht so gut und so. Das haben wir alles ein bisschen vergessen, weil uns wirklich es zu gut geht. Und ich glaube, man hört nicht mehr auf Omi und Opi. So, also
die Generation
von meinen Omis und Opis, die sind ja auch jetzt langsam entweder schon tot oder so kurz davor. Aber vielleicht müsste man das nochmal so ein bisschen machen. Plus, wie gesagt, beim Fasten ist es ja auch so, beim Heilfasten könnte ja die Geschichte auch sein mit der Autophagie. Ich sag ganz bewusst könnte, weil diese Autophagie, hast du vielleicht schon mal gehört, das ist ja die Selbstreinigung der Zellen.
Ja.
Da weiß ich nicht, wie das evidence-based ist, weil da wurde ich einmal kritisiert, dass man es noch nicht nachgewiesen hat. Und dann sage ich hin und wieder, ja, wenn man es nicht nachgewiesen hat, heißt nicht, dass es nicht passiert. Plus, es ist auch nicht so, vieles, was ich erkläre medizinisch, ist nur ein Modell. Man stellt sich das vor, wie jetzt zum Beispiel bei der Autophagie, Knopf an, Knopf aus. Und so ist das ja nicht, sondern der Körper, gerade was Hormone angeht, ist viel, viel komplexer. Ja, und ich glaube, das ist mein Intake zu Fasten, finde ich voll gut. Finde ich, sollte auch jeder mal machen. Sowohl mal Heilfasten als auch Intermittent Fasting. So also ernähre ich mich auch ganz viel. Aber auch wirklich so 8, jetzt gar nicht so sehr. Ja, genau. Aber jetzt auch gar nicht so um irgendwie die Gesundheit und Prävention, sondern ich finde es halt einfach geil, weil morgens esse ich generell gerne nicht so viel, ne? Und abends esse ich halt gerne viel und stopfe mich gerne voll und du sparst auch Geld. Das ist halt auch so ein Aspekt, wie zum Beispiel beim Kaffee. Das ist ja sehr lustig, wenn du so Kaffee trinkst und so ein bisschen süchtig nach Kaffee bist, wie so ziemlich alle, dann gibst du ja, wenn du das mal so hochrechnest, nehme mal, du gibst irgendwie nur 5 Euro. Ja. Am Tag aus für Coffee to go, was ja in Inflationszeiten schon wenig ist, wenn du 2 Coffee to go kaufst, ne, mal 30 Tage, hast du mal 150 Euro, ist viel Rauchen, hast du mal 150 Euro nur für deinen Kaffee ausgegeben, ne, dafür kannst du ja irgendwie ein Auto leasen oder so.
Was auch nicht gesünder ist auf Dauer. Aber lieber Felix, zum Schluss...
Dass man eine Relation dazu hat. Ne?
Ich habe noch 2 Fragen. In einem deiner Videos, ich frage natürlich für einen Freund gerade jetzt bei diesem Thema, sagst du, täglicher Sex ist auch Prävention, weil das ganz viele positive Effekte auf den Körper hat. Also es geht jetzt gar nicht um den Sex selber, sondern es ist quasi wie Sport, so eine Art körperlicher Prävention. Kann man das auch bei Krebspatienten, das ist ja ein bisschen schwieriger, die fühlen sich manchmal nicht so oder so. Das Thema wird dann auch so zur Seite geschoben, aber sollte man sich da einfach dann auch drum kümmern, selbst wenn man nicht so Bock hat?
Ich habe das, glaube ich, in meinem Buch ähnlich so beschrieben, dass irgendwie Lust etwas ist, was man sich macht. Also das ist so wie so ein Verb funktioniert. Natürlich, wenn du jetzt die ganze Zeit kotzen musst, ist natürlich ein bisschen realitätsfern, aber wenn wir uns die ganzen Effekte, wenn wir uns die ganzen Effekte angucken, dann würde ich das auch auf jeden Fall empfehlen. Plus, auch wenn du jetzt keinen Partner hast, sind die ähnlichen Effekte auch so, wenn du das alleine machst. Weiß ich natürlich auch nicht, aber das hat mir ein Freund erzählt.
Du, das nehmen wir einfach mal so an. Und ganz zum Schluss brauche ich von dir als Super-Experten natürlich noch so einen Hinweis, so was ist der nächste heiße Scheiß? Also ich würde jetzt mal sagen, so, naja, Intervallfasten, das war schon in den letzten Jahren so ein ziemliches Ding. Was kommt als nächstes? Was wartet auf uns?
Das ist eine gute Frage, habe ich noch gar nicht so gesehen. Also vegan hat ja schon einen Hype.
Ja, hatten wir auch.
Intermittent-Fasting. Hatte einen Hype, Keto und so, das war ja alles schon vor.
Ja, schon sehr speziell, ja. Also ich glaube ja tatsächlich, dass das Selbstgezogene irgendwie eine
Renaissance erlebt.
Also dass so gerade so Mikrogardening, ne, so hier auf dem Fensterbrett, da auf dem Balkon. Ja. Ne, es gibt inzwischen auch so kleine Komposte, finde ich total wirklich niedlich. Zum Teil in so Eimern kannst du dir dann auch in der Mietwohnung so deinen eigenen Kompost machen und so. Also das wäre jetzt so meine Vermutung, dass es dahin geht, zu so diesem Do-it-yourself, ich mache mir mein Essen selber.
So das könnte ich mir auch so gut vorstellen. Ja, ja. Weil vor allen Dingen ist das auch ein bisschen weg von, was sich jetzt, glaube ich, nicht ganz so durchgesetzt hat, diese Bestellen. Also du kannst ja auch mittlerweile bei vielen so Herstellern auch so, dass du dann halt mehrere Mini-Boxen bestellst und dass du dann wieder in dieses komplette Gegenteil zurückdrückst, dass du die alles selber anbaust. Ja, das könnte passieren.
Mein lieber Felix, ich habe das Gefühl, wir könnten uns jetzt hier noch Stunden unterhalten, aber da wir beide viel beschäftigte Menschen sind, müssen wir jetzt auch mal wieder, sehen wir uns auf der YesCon in diesem Jahr im Mai in Berlin?
Ja, an einem Tag bin ich da von den vier oder so.
Ja, super. Dann bewerben wir das doch schon mal hier auf diesem Weg. Ich packe das unten in die Shownotes, wenn das Programm schon soweit ist. Ansonsten den Link dorthin, wo man dich findet. Und dann kommen so ganz viele kreischende junge Menschen wie bei so K-Pop-Bands und wollen dir dein Stethoskop vom Körper reißen. Darauf freue ich mich schon sehr.
Nein, so ist das nicht.
Lieber Felix, ganz herzlichen Dank für deine Geduld und deine Zeit und deine Offenheit. Ich habe wieder viel gelernt.
Ja, danke schön, dass ich da sein durfte.
Ganz gerne.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Ein Podcast von Funke.